Dungeons und Denglisch.
Wir saßen jetzt schon echt lang nicht mehr hier, gefühlt.
Das stimmt, ja.
Aber ich habe gleich zu Anfang eine super Intro-Geschichte, Aaron.
Okay, was kommt?
Also, ich habe heute recherchiert für diesen Podcast über das Thema der heutigen Folge.
Mhm.
Und ich habe vielleicht bei der einen oder anderen Seite auf die Cookie-Akzeptieren-Einstellung gedrückt.
Ja.
Und heute Abend scroll ich so durch mein Handy und ich kriege diese Werbung von, unbezahlte Werbung, Fritz Cola.
Fritz gegen Goliath.
Und ich fand das super lustig, wie man aus dem Nichts ein erfolgreiches Unternehmen schafft. Ein Buch. Und ich fand das so witzig, weil ich heute nur Goliath gegoogelt habe, dass sich Fritz Cola gedacht hat, ja.
Wir machen da eine Werbung dazu.
Wir geben dir da jetzt Werbung, Marie.
Passt perfekt ins Schema, sozusagen.
Ja, genau, weil um was geht's heute? Es geht um Goliaths. Und damit ist es eine Folge, die ich vorbereitet habe.
Ja, ganz kurzer Einwand noch. Wenn ihr uns nicht auf Discord oder Instagram folgt, dann habt ihr euch bestimmt gewundert, warum letzte Woche keine Folge kam. Das liegt daran, dass wir beide krank geworden sind. Und zwar erst Marie und dann ich. Und Marie geht's inzwischen wieder gut. Ich bin noch nicht ganz wieder gesund, deswegen bin ich heute wahrscheinlich noch stiller, als ich es in den Maries Folgen normalerweise schon bin. Und im Zuge dessen, wir hatten bisher zu den One-D&D-Neuerscheinungen immer News-Folgen. Das hat sich allerdings auch vom Timing her ganz blöd ergeben, dass ich da gerade dann auch krank geworden bin und Marie nicht da war. Deswegen sind wir jetzt noch am Überlegen, ob wir das aktuelle Thema, das übrigens super zur heutigen Folge passt, dann irgendwann später nachholen. Oder ob wir das dann einfach mit dem nächsten One-D&D UA-Release zusammenlegen. Denn dieses Mal kam eh nur ein kleineres Dokument heraus mit weniger Playtest-Material. Da würde ich sagen, lasst ihr euch einfach mal überraschen.
Genau. Aber jetzt kommen wir zum Inhalt der Folge. Ich bin nämlich wieder gesund. Ich war auf einem super Trip in London und dann war ich erst mal eine Woche richtig krank. Super.
So muss das sein.
Genau. Also, was sind Goliaths? Ich dachte mir so, bevor ich angefangen habe, so zu recherchieren, ich schreibe mal auf, was mein aktueller Informationsstand über Goliaths ist. Es handelt sich nämlich um eine Rasse, die für mich davor nicht so interessant war, die immer so die Jungs bei uns in der Gruppe gespielt haben, so ganz stereotypisch.
Jungs oder Critical Role Fans war es eigentlich immer.
Ja, stimmt, da ist ja einer der beliebtesten Charaktere in Goliath. Das wusste ich auch, das habe ich nicht aufgeschrieben.
Also in der ersten Season.
Ich wusste, dass Goliaths große Humanoide sind, die im Kalten leben und die so ein bisschen riesenähnlich unterwegs sind. Und das war's dann eigentlich auch schon.
Ja, ich meine, die wichtigen Sachen hast du damit auf dem Schirm, so ungefähr.
Genau, ich muss nämlich sagen, alles, was ich wusste, hat auch gestimmt, so halb, so ein bisschen, also so Halbwissen halt. Goliaths sind ein nordisches, humanoides Wandervolk. Und sie leben in den Bergen in Turil.
Was meinst du mit nordisch?
Dass sie im Norden leben und so kulturmäßig auch so ein bisschen so angehaucht sind. Dazu kommen wir später. Es gibt sie bereits seit der dritten Edition. Und man kann sie sich so vorstellen, sie sind ungefähr so 2 bis 2,5 Meter groß, wiegen stolze 130 bis 150 Kilo und haben meist graue oder braune Haut. Außerdem ist ihre ganze Haut von so Hautflecken überzogen, die sich ähnlich wie die Musterung von so einer getigerten Katze, vielleicht kennen Leute das an dem Kopf von so getigerten Katzen, da ist oft so ein symmetrisches Muster. Und so ähnlich ist es da bei den Goliaths auch oder Goliaths. Ich glaube, ich nenne sie jetzt dann Goliaths, weil ich war in London, ein bisschen englischen Einfluss muss ich jetzt haben.
Ja, der Urlaub muss sich gelohnt haben.
Genau. Und so eine ähnliche Musterung erstreckt sich über die gesamte Haut symmetrisch bei so einem Goliath. Außerdem haben sie so Knochenwüste, super leckeres Wort, drum nennt man es auch Lithoderme, die so münzgroß sind und überall auf der Haut erscheinen können. Und die sind wie so kleine Nieten an den Armen, auf den Schultern, am Oberkörper oder am Kopf können die erscheinen und gehören auch zu so typischen Merkmalen vom Äußeren von so einem Goliath.
Super spannend, also die haben auf jeden Fall Wiedererkennungswert. Und wenn ihr da schon mal Illustrationen oder andere Bilder gesehen habt, dann vergesst ihr es auch so schnell nicht. Also es gibt ja sehr, sehr viele humanoide Rassen in D&D. Ich finde, die Goliaths sind eine davon, die sich noch die sich schon recht weit von den Menschen abhebt.
Die Persönlichkeit von dem Goliath lässt sich in etwa so beschreiben. Wenn es etwas gibt, woraus man einen Wettbewerb machen kann, dann wird ein Goliath einen draus machen. Sorgt halt auch dafür, dass ihre größte Konkurrenz oft sie selbst sind. Und ja, sie behalten ihre Leistungen halt immer im Auge und sehen so ziemlich alles in ihrem Leben als Herausforderung an und wollen sich auch selber die ganze Zeit wieder übertrumpfen. Die meisten Goliaths werden auch nicht besonders alt, sondern die sterben entweder im Kampf oder bei dem Versuch, ihre bisherigen Errungenschaften zu übertreffen. Und Goliaths wählen auch lieber den Tod im Kampf, anstatt dem erfüllten Leben bis zum natürlichen Ende, weil ein Leben ohne erneute Siege und ohne erneute Errungenschaften für sie halt einfach nicht erfüllend ist.
Ja, also klingt nach einer Lebenseinstellung, die mit viel Pro und viel Contra kommt.
Genau. Wenn man Goliaths bzw. die Geschichte und so den Charakter der Goliaths nicht kennt, dann kann das für einen Menschen aus Ferun ganz oft mal so ein bisschen befremdlich wirken, arrogant vielleicht und egozentrisch, weil du musst dir halt vorstellen, du hast wen in der Gruppe, der die ganze Zeit auf seinen eigenen Erfolg und seine Niederlagen bedacht ist und auch die ganze Zeit darüber redet, was er schon alles erreicht hat. Aber das muss man ein bisschen, also das darf man nicht missverstehen, weil Erfolge und Misserfolge zeigen sie deshalb so gerne auf, weil sie nicht jemand damit erniedrigen wollen oder sich herauszeichnen wollen, sondern weil sie das als ganz natürlichen Pfad des Lebens so finden, dass man immer mehr erreichen will und immer besser in Sachen werden will. Vertrauen und Ehre sind zwei wirklich wichtige Tugenden für Goliaths und Tapferkeit, Mut und Furchtlosigkeit sind so andere Werte, die sie sich gerne selber zuschreiben würden. Und Vertrauen und Ehre ist ihnen so wichtig, dass Betrug bei ihnen wirklich schlimm bestraft wird. Da komme ich später noch zu. Und obwohl Goliaths so krass auf Kampf und immer besser werden und Herausforderungen stehen, sind sie absolut keine Kriegstreiber. Sie meiden Kriege und ihre Stämme verlassen unsichere Lande lieber. Und zwar nicht aus Angst oder Feigheit, sondern weil sie vielmehr die Sorge hätten, Stammesmitglieder zu verlieren.
Ja, und das ist eine ganz, ganz spannende Sache, weil wenn man sie so sieht und sich mit einem unterhält, dann könnte man ganz easy das Gegenteil vermuten. Aber das gibt ihnen schon einiges mehr an Komplexität, als man ihnen vielleicht erstmal so zugestehen würde.
Absolut. Und wenn mal so ein Stamm dazu gezwungen werden würde, in den Krieg zu ziehen, dann würde das absolut ohne Furcht passieren und sie würden zu einem absolut angsteinflößenden Krieger zwischen Volk werden. Im Kampf wenden sie so Guerillataktiken an, aber, und jetzt kommt was, was ich unglaublich dumm finde. Also, wo ich mir wirklich denke, come on. Also, das klingt wirklich mehr fahrlässig als Fairplay. Ihnen ist nämlich Fairplay so wichtig, dass sie so charakterlich gebaut sind, dass sie, solange sie sich einigermaßen sicher sind, dass sie in einem Kampf gewinnen könnten, Goliath sich selber behindern, damit der andere Gegner eine faire Chance hat. Das sieht dann so aus, dass wenn ein Goliath in einem Kampf einen Gegner entwaffnet, er dann höchstwahrscheinlich seine eigene Waffe auch wegwirft und mit seinen Fäusten weiterkämpft.
Wow, das ist ungefähr so wie Ruffy gegen Katakuri. Keine Spoiler.
Ich habe diese Anspielung nicht verstanden.
Nee, ich kann auch nicht mehr dazu sagen, weil ich will ja nichts spoilern.
So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart über die Goliaths. Dieses D&D-Volk ist nämlich eins der wenigen, bei dem es extrem ins Detail geht, wenn es um die Rollenverteilung im Stamm geht. Und das fand ich so interessant, dass ich da jetzt echt einen längeren Exkurs zugestartet habe. Goliath-Stämme bestehen nämlich in der Regel aus 4 bis 5 Familien und da muss man jetzt nicht so Familie, Mutter mit Kind und 2 Kinder und vielleicht noch der Vater, der dann noch dazu arbeitet, sondern so große Familien. Und meist bleibt ein Goliath sein ganzes Leben lang in dem Stamm, in dem er aufgewachsen ist. Und ganz selten spalten Stämme sich auf. Das passiert höchstens dann, wenn einer zu groß wird, oder sie schließen sich zusammen, wenn 2 Stämme zu klein sind. In einem Stamm gibt es folgende Rollen und wir versetzen uns jetzt ins Asterix- und Obelix-Universum, damit das Ganze nicht zu trocken wird, damit es ein bisschen witziger bleibt. Es gibt in jedem Stamm einen Häuptling. Dieser trifft die wichtigen Entscheidungen und ist quasi die Autoritätsperson des Stamms, quasi der Majestix der Gang, der so beschließt, was der Stamm tut, ob er weiterzieht, ob er da bleibt, wo er ist oder nicht. Dann gibt es Kapitäne, die werden jeden Morgen neu bestimmt. Morgens teilen sich die Goliaths nämlich nach Tagesaufgaben auf und bilden Teams. Und jedes davon bekommt so 2 Kapitänixe, die dann dafür zuständig sind, was zu machen an dem Tag und was zu erreichen, zum Beispiel Hickelsteine beschaffen oder sowas. Dann gibt es, frei übersetzt nach Marie, 2 Himmelsbeobachter. Die sind meistens die erfahrensten Druiden oder Schamane des Stamms. Und dieser Miraculix stellt dann sicher, dass Ressourcen in der Nähe nicht zu sehr ausgeschöpft werden. Und außerdem sind sie zuständig für Rituale und Feste und Feiern. Dann gibt es Morgenrufer. Die sind verantwortlich für die Bewachung des Lagers. Sie alarmieren den Stamm, wenn es Probleme gibt oder wenn sich irgendwas nähert, was ihnen nicht geheuer ist. Und im Morgengrauen singen oder vielmehr brüllen sie die Geschichten und Tapferkeiten und die Heldentaten der Goliaths, um alle aufzuwecken. Und ich wollte das jetzt eigentlich mit Huberdix dem Baden vergleichen, aber die Goliaths mögen das halt, so geweckt zu werden und finden das nicht schlimm. Und bei Asterix und Obelix fesseln die halt den Baden immer an den Baum, weil er nicht singen kann.
Naja, also wenn du als Bade nicht singen kannst, dann ist das schon eine große Belastung, finde ich.
Ja, ich glaube, Trubadix ist einfach missverstanden.
Ja, das ist quasi ja ein Callback zu einer unserer letzten Folgen.
Hallo?
Was denn?
Mir haben ganz viele Leute geschrieben, dass ich gut gesungen habe, okay?
Ja, ich unterstütze das ohnehin.
Es gibt auch noch eine Rolle, die heißt Schiedsrichter. Das passiert dann, also sollten sich so 2 Dorfbewohner streiten, sagen wir mal ein Fischhändler, der stinkenden Fisch verkauft und ein Schmied, dann kommt so ein Schiedsrichter ins Spiel. Und meistens hört er sich, wenn es nicht zu dringend ist, den Streit erst nach dem Abendessen an und entscheidet dann, wie gehandelt werden muss. Und meistens kommt es dann zum Wettkampf. Wenn ein Goliath allerdings Berufung geht gegen die Entscheidung des Schiedsrichters, dann muss der Häuptling sich um das Problem kümmern und zeitgleich den Schiedsrichter seines Amts entheben. Außerdem fungieren so Schiedsrichter als Schiris im richtigen Sport. Da kommen wir auch noch später zu. Es gibt nämlich Sportarten, die machen.
Jetzt mal ganz kurz, nur wenn jemand in Berufung geht, wird der Schiri automatisch das Amt enthoben? Oder ja. Nur wenn der Häuptling das als gerechtfertigt ansieht.
Also du musst dir halt vorstellen,
weil wenn sich 2 streiten und dann sagt der Schiedsrichter, nee, das ist jetzt, der eine hat recht, und dann sagt der andere, nee, da gehe ich jetzt zu dem Häuptling und beschwere mich, dann wird doch der Häuptling nicht sofort den Schiedsrichter.
So funktioniert das nicht.
Okay.
Es streiten sich 2, die kriegen sich nicht geeinigt, gehen deswegen zum Schiedsrichter. Der Schiedsrichter sagt so, okay Leute, dann boxt ihr das heute aus, bewacht das Spiel, und wenn der eine dann sagt, Ich finde die Entscheidung des Schiris deswegen und deswegen blöd, dann kann der Häuptling sagen, okay, passt, dann kümmere ich mich darum und sucht sich jemand anderen als Schiedsrichter.
Okay.
Verstehe. Aber man muss einen Grund quasi haben.
Okay.
Es gibt eine einzige geschlechterspezifische Rolle im Stamm, und das ist die der Zeitmutter bzw. der Tagesmutter. Jeden Morgen muss eine Frau im Stamm ausgesucht werden und dies an diesem Tag für die Pflege und Erziehung der Säuglinge und Kleinkinder verantwortlich. Und außerdem entscheiden Zeitmütter, wann junge Goliaths alt genug sind, um im Stamm zur Arbeit beizutragen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen ein schwieriges Thema, nämlich Kinderarbeit. Normalerweise passiert das nämlich irgendwann im Alter von 10 Jahren.
Na gut, wann sind Goliaths denn erwachsen?
Ungefähr wie bei echten Menschen.
Ja, Als Goliath hast du wahrscheinlich ein paar mehr Muckis, da kannst du schon früher angreifen und es ist ja nicht so anstrengend.
Also ich finde das schwierig. Aber wir kommen jetzt noch zu was viel Schwierigerem, Aaron, und zwar die letzte Rolle. Ja, das ist für mich auch ziemlich schwierig. Die letzte Rolle sind die Klagenden. Und jetzt kommen wir wirklich zu den Trubadixen des Stamms, zumindest zum Teil. Klagende sind dafür verantwortlich zu bestimmen, wann ein Goliath ausgedient hat. Und das wortwörtlich. Das geschieht, sobald jemand zu alt ist oder zu schwach ist, um weiterhin als produktives Mitglied des Stammes zu gelten. Und dann gehst du nicht einfach in Rente, weil du leistest nichts mehr und damit bist du weg vom Fenster. Aber damit dir niemand böse ist, stimmt der Klagende einen langen Trauergesang an, um dem Goliath zu gedenken, der jetzt verbannt wird. Und sobald das Lied vorbei ist, bist du raus und wurdest aus deinem Stamm verbannt und musst auf eigenen Beinen stehen.
Gut, ich meine, damit kommt's auf jeden Fall nicht zu einem Rentenproblem.
Stell dir jetzt mal so ganz böse vor, so es gibt da so ein Goliath-Kind, das einfach nicht die Muckis hat und das beim gegen Bärenboxen immer so ein bisschen Probleme hatte und dann musst du so entscheiden, ja okay, diesen 15-Jährigen, den verbannen wir jetzt. Ich meine, es ist ein guter Einstieg für so ein Abenteurerleben, aber...
Ich meine, es ist natürlich hart, aber es ist einfach eine andere Kultur, Marie. Da ist es so.
Uff.
Ich meine, es ist schon... ganz spannend, wir sind ja hier in einem Fantasy-Setting, wo auch nicht alles ethisch 100% korrekt ablaufen muss, muss man schon sagen. Aber das ist natürlich schon quintessentiell für die Lebensaussichten des Goliaths und das spiegelt ja auch das wieder, was du am Anfang wieder gesagt hast, dass im Zentrum von diesem Volk die Leistung steht.
Absolut. Und dass sie nicht alt werden. Also, ja. Das spiegelt sich halt immer wieder. Jetzt fragst du dich bestimmt, Aaron. Wie werde ich Stammeshäuptling? Ein Stammeshäuptling behält seine Macht nur so lange, wie er beweisen kann, dass er das Mitglied ist, das am besten für diese Stellung geeignet ist. Und deswegen wechselt die Führung ständig. Und jetzt, lieber Aaron, rate mal, wie entschieden wird, wer Häuptling wird.
Wer den anderen Häuptling beim Ballspielen besiegt?
Genau, im Wettkampf. Wettkampf, ja, Boxen.
Boxen?
Nee, also ist immer wieder was anderes. Sie treten in drei Aufgaben gegeneinander an und man muss alle drei gewinnen, um Anführer zu werden.
Wow, und wer sucht aus, welche Aufgaben das sind? Jeder eine und dann eine
Ich vermute Aufgabe mal der Schiedsrichter.
Ach, der Schiedsrichter selber?
Ja, weil schau mal, der ist ja auch für... Wie hieß das? Der ist ja auch für Sport und so.
Also was spannend wäre, wenn jeder eine Sportart aussucht, der Schiedsrichter dann eine dritte neutrale, weil dann kann man sich jeder quasi eine aussuchen, wo man denkt, man könnte gewinnen und der Schiedsrichter sucht dann eine aus und sagt dann und bei der kommt es jetzt aber drauf an, Jungs und Mädels.
Ja, keine Ahnung. Also ich habe das System nicht so ganz durchschaut.
Ich würde dich herausfordern zum Boxen.
Ich würde dich zum Daumenkampf herausfordern, dann gewinne ich meistens.
Wow, okay. Und die dritte Sportart ist dann
keine
irgendwas
Ahnung.
Irgendwas Neutrales, wo
Curling
wir beide gleich
oder so.
Sind. Curling.
Curling sind wir, haben wir beide noch nie gemacht.
Darts oder so.
In Darts bin ich viel besser als du.
Das denkst du.
Das weiß ich. Auf jeden Fall, aufgrund der Tatsache, dass nur wenige Goliaths hohes Alter erreichen, verlassen sich die Goliath-Stämme eher auf die angeborene Weisheit bei ihren Anführern als auf die Weisheit, die durch Erfahrung gewonnen wird. Was wiederum nicht so intelligent ist, aber man hat nicht so wirklich die Wahl.
Warum hat man nicht die Wahl?
Ja, weil bei den Goliaths offensichtlich durch das Stammeshäuptling-Wettkampfding Muckis über Verstand gehen.
Aber man hätte ja eine Wahl.
Bei denen nicht.
Okay, ja, schade.
Goliaths sind ja Nomaden. Und sie ziehen ständig mit ihrem Stamm um. Sie leben in Gebirgsketten meistens, zum Beispiel am Grat der Welt im Norden der Schwertküste.
Da habt ihr schon mal den einen oder anderen Goliath-Stamm getroffen.
Ja, das stimmt.
Mhm.
Mehr dazu in Icewind Dale, Rime of the Frostmaiden.
Gutes Abenteuer.
Goliaths haben keine Gesetze. Dennoch gibt es so eine Reihe unausgesprochener Regeln, die von den meisten Goliath-Stämmen befolgt werden. Hierzu muss man sagen, jeder Goliath-Stamm hat seine eigenen Traditionen und Rituale und so, aber es gibt viele, die sie alle miteinander teilen. Diese Regeln, die sind dazu aufgestellt, damit man so Diebstahl und Betrug verhindern kann. Die wichtigste Regel ist immer der Gehorsam gegenüber dem Häuptling und den Kapitän von den jeweiligen Teams. Und da es sich um Nomadenstämme handelt, die ihre Besitztümer und Waren alle untereinander teilen und sehr kommunistisch angehaucht sind, alles gehört jedem und wir gehören alle so, wir sind alle gleichgestellt außer der Häuptling.
Und die Kapitäne. Und die Kapitäne müssen immer angesprochen werden mit, oh Captain, mein Captain.
Okay.
Das wäre meine wichtigste Regel.
Okay. Ja, auf jeden Fall, aufgrund dieser Nomadenkultur sind so herkömmliche Strafen wie Inhaftierung oder Geldstrafen nicht möglich, weil man sich ja dann zum einen so ein bisschen die Arbeitskraft von dem nimmt und zum anderen ja sich selber was wegnehmen würde.
Stell dir vor, du würdest jemanden inhaftieren und dann bist du aber ein Nomadenvolk und ziehst einfach weiter.
Das ist schon irgendwie traurig, oder? Deshalb wenden Stämme meistens diese Strafen an und jetzt wird es so ein bisschen, weiß nicht, es ist so ein bisschen ruchlos. Also Punkt 1, Strafe 1, du wirst einfach verprügelt. Schmerz gehört für Goliaths im Leben dazu und wenn du was stiehlst, jemand betrügst oder ungehorsam bist, dann kann es sein, dass du einfach mal so öffentlich verprügelt wirst.
Der Klassiker. Das Problem bei jemandem verprügeln ist, dass es relativ schwer quantifizierbar ist. Wer bestimmt denn jetzt, wann genug verprügelt ist?
Der Häuptling.
Ich finde das ganz schwierig.
Ich auch. Ich finde das zweite aber mindestens genauso grausam. Und zwar wirst du gemieden. Und der Stamm tut eine ganze Weile so, als würdest du einfach nicht existieren. Und das geht nicht nur so weit, dass sie einfach nicht mit dir reden, sondern du bekommst kein Essen, du bekommst keinen Schlafplatz, du darfst nicht am Feuer sitzen und du wirst nicht in Teams zugeteilt. Und die tun einfach alles so, als wärst du Luft.
Das ist sehr böse.
Aber nicht so böse wie die letzte.
Verbannung.
Genau, du wirst ins Exil geschickt und darfst nie wieder zu deiner Familie zurückkehren.
Ja, das klingt alles nach sehr, sehr drastischen Schritten, aber wahrscheinlich auch relativ effektiv.
Ja, also die meisten Goliaths schaffen es, in ihrem Stamm zu bleiben. Die sind ja auch diese Kultur gewöhnt und leben damit. Die Sprache der Goliaths heißt Golkar und diese wurde 1000 Jahre ausschließlich gesprochen und nicht geschrieben. Und das ist jetzt was, das sagt wahrscheinlich nur Leuten was, die mal was mit Sprachwissenschaft zu tun hatten. Aber die Sprache hat insgesamt nur 13 phonetische Elemente. Und das sind phonetische Elemente so ein Stück mehr als ein Laut. Aha. So was bei Baal oder Him oder so.
Him.
Ja, weil weißt du, bei Himbeere, da ist das der letzte sinngebende Teil ist Beere, wenn du das Wort zerteilst. Oder Bär und ja, egal. Ich hatte mal so 2 Semester lang Sprachwissenschaft. Ich bin super gescheit.
Ich kenne mich da. Ich wollte gerade einen Witz machen mit Phonet so gut aus. Phonetik. Aber das hat nicht so gut hingehauen.
Okay.
Sorry.
Sie wird fast nur im Aktiv gesprochen übrigens, diese Sprache. Also Golkar. Weil es grammatikalisch ultra die Folter ist, passiv zu verwenden.
Ach, man könnte, aber es ist einfach zu anstrengend.
Ja, genau. Auch die das als Muttersprache sprechen, die sprechen fast nur im Aktiv. Und nachdem sie mit anderen Völkern interagiert haben, haben die Goliaths dann andere Sprachen gelernt, so wie Zwergisch, Kommen und Riesisch. Und die letzteren beiden Sprachen sprechen so gut wie alle Goliaths aktuell in Ferun. Also wenn du jetzt gerade ein Abenteuer aus der 5. Edition holst, dann sprechen da die meisten Goliaths einfach Riesisch und Kommen.
Hm. Spannend. Kultureller Fortschritt in den vergessenen Reichen.
Genau. Apropos Kultur. Wir kommen jetzt zu den Freizeitaktivitäten der Goliaths. Und rate mal, was die Freizeitaktivitäten sind.
Ziegenball.
Wettkämpfe. Ja, Ziegenball ist auch dabei. Kennst du das?
Ja, Ziegenball ist bekannt.
Ziegenball ist, wenn man es erklären muss, finde ich so ähnlich wie Völkerball. Wenn du getroffen wirst, bist du raus und man schmeißt mit so einem Ball hin und her, der aus Ziegenleder besteht. Oder Ziegendarm, glaube ich, oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas mit Ziegen.
Dann gibt es ein Spiel, das heißt Sture Wurzel. Und ich finde, es gibt kein Spiel, das Goliaths besser erklärt. Es wird einer gezogen, der ist die sture Wurzel. Der muss sich oben auf eine Anhöhe draufstellen. Und dann kommt der Rest und will ihn runterprügeln und er muss sich gegen mich verteidigen.
Es ist da eine steile Anhöhe.
Ich vermute mal, also so eine Anhöhe, er steht halt so auf so einer Klippe oder so und er muss die anderen wegboxen, die sich versuchen, so seinen Platz einzunehmen.
Klingt nach einem komischen Spiel.
Und dann gibt's noch Klippenklettern. Und das ist genau das, was es ist. Es ist ein Klippenkletterwettrennen. Wer am schnellsten die Klippe hochgeklettert ist, hat gewonnen.
Das klingt cool. Da wäre ich dabei. Ich meine, so Kletterwettbewerbe funktionieren heutzutage eigentlich nicht anders.
Das stimmt wiederum. Also, anderen Völkern gegenüber sind Goliaths übrigens stets freundlich gesinnt, sofern diese ihrem Stamm nichts Böses wollen. Sie haben Riesenrespekt vor Zwergenschmieden und sie bezeichnen die Genasi häufig als ihre Cousins. Wie sprichst du das Wort aus?
Cousins. Nee, ich sag Cousins.
Cousins. mit denen sie auf so eine ganz freundliche Art und Weise rivalieren. Also mehr so, keine Ahnung, mit was kann man das denn vergleichen? Mit deinem Pokémon-Freund, der schneller als du Arenen-Orden haben will.
Meinst du den Rivalen in den Spielen? Ich weiß nicht, da habe ich keine so gute Bindung dazu, weil in den alten Spielen war der Rivale ja wirklich evil.
Ach so.
Also ich weiß nicht, ob er evil war, aber er war halt schon böse, sage ich mal, hat seine Pokémon nicht gut behandelt. Und in den neuen Spielen ist es kein wirklicher Rivale, sondern es ist meistens irgend so ein Jämmerlappen.
Nee, es ist meistens dein Nachbarsfreund aus der Kindheit, der zeitgleich mit dir startet.
Aber ist er dir meistens dann wirklich voraus? Ich dachte, in den neuen Spielen ist es ja irgendwie schon so, dass du eigentlich überlegen bist.
Sie machen das dann meistens so, dass der richtig krasses ADHS hat und einfach schneller ist als du und dir immer eine Arena voraus, aber du bist trotzdem stärker als er, wenn du mit ihm kämpfst.
Oh, wo das richtig krass war, war ein Temtem. Da ist Max absolut keine gute Person, ohne okay. Das jetzt zu spoilen.
Okay. Kommen wir wieder zurück zu den Goliaths, weg vom Pokémon. Obwohl sie eigentlich kein Problem mit ihnen haben, meiden Goliaths Goblins, Orks und Halborks. Und das liegt eigentlich nur an den Geschichten, die sie so auf ihrer Wanderschaft von denen aufgeschnappt haben. Und dadurch, dass viele andere Völker die nicht mögen, haben die Goliaths so in sich drin so, ich habe zwar keinen Stress mit dem, aber ich habe gehört, dass der das und das gemacht hat.
Wenn's Maral die nicht mag, dann mag ich die auch nicht.
Es ist übrigens absolut unklar, wie alt die Goliath-Rasse ist oder woher sie ursprünglich stammt. Aber es gibt so drei Theorien. Es wird allgemein erstmal angenommen, dass sie irgendwie mit Steinriesen und Erdgenasi verwandt sind. Zweite Ursprungsgeschichte ist, dass die ersten Goliaths Menschen waren, die Antworten von ihren Göttern gesucht haben über irgendwelche Fragen. Diese Fragen habe ich allerdings nicht rausgefunden. Und diese Personen, die bestiegen dann die Columns of the Skyberg-Kette, um mit ihren Göttern über diese Fragen zu verhandeln und Antworten zu bekommen. Und es wird sich erzählt, dass die Reise zu den Gipfeln diese Menschen in die ersten Goliaths verwandelt hat.
Das klingt ziemlich poetisch. Da könnte man bestimmt eine gute Ballade drüber schreiben.
Und jetzt kommt die dritte Geschichte, die ist auch sehr poetisch. Die Geschichte, die die Goliaths selber erzählen, ist, dass sie von Kawaki, das ist einer der Urgötter, sie glauben eh allgemein an die Urgötter und so, diese ganzen Naturgötter und so, das ist so deren Pantheon, dass sie von Kawaki aus Edelsteinen erschaffen wurden, die er auf einem Busch fand, der auf dem höchsten Gipfel der Welt wuchs.
Damit wären sie ja näher verwandt mit den Gnomen.
Ja, die wurden auch aus Edelsteinen erschaffen, ne?
Genau.
Ja, ich glaube, mit denen wollen sie nicht, also wenn die freundlich sind, so, aber ich glaube, mit denen sehen sie sich so nicht in einem Hut. Ich glaube, alles, was groß und cool ist, ist ihnen lieber. Genau. Aber das wäre es von meiner Seite. Aaron, was können denn Goliaths so?
Das ist einerseits recht schnell erklärt in der 5. Edition und andererseits ist es ganz, ganz interessant, dass wir darüber reden. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, dass bald die nächste Edition von D&D vor der Tür steht, beziehungsweise zumindest die nächste Iteration. Ich glaube, es will sich nicht ganz neue Edition nennen. Und im neuen Playtest-Material für OneD&D haben wir nämlich auch eine überarbeitete Version des Goliaths bekommen. Zudem sage ich an der Stelle jetzt aber noch nichts, auch weil noch gar nicht klar ist, ob das Playtest-Material dann am Ende tatsächlich auch so in der Edition umgesetzt wird, wie sie jetzt aktuell im Playtest eben ist. Aber ganz, ganz spannende Änderungen. In der 5. Edition ist es aber erstmal so, du darfst Ability Scores erhöhen, wenn du dir einen Goliath aussuchst, ganz klassisch. Einen beliebigen um 2 und einen anderen um 1 oder 3 um 1. Deine Größe ist Medium, deine Geschwindigkeit sind 30 Fuß beziehungsweise 9 Meter. Du hast 3 relevante Fähigkeiten. Das eine ist, du bist automatisch geübt in Athletik und du zählst als eine Größe größer, wenn es darum geht, wie viel du tragen kannst, wie viel du heben kannst und was deine körperliche Stärke an sich angeht. Es gibt da eine ganze Menge an Regeln im Spielerhandbuch, wo du aus deinem Stärkescore Gewichte und so berechnen kannst. Das heißt, du bist als Goliath einfach schon mal körperlich stärker. Du bist Mountainborn, das heißt, du bist resistent gegen Kälteschaden. Und du bist so gut vertraut mit hohen Höhen und dem kalten Klima, dass du auch auf Bergen gut zurechtkommst. Und es gilt bis zu Höhen von 20.000 Fuß.
Das ist ganz schön hoch.
Außerdem bist du so ausdauernd in den Stein. Und das heißt im Klartext, wenn du Schaden bekommst, dann kannst du Eisreaktionen D12 werfen und deinen Konstitutionsbonus dazu zählen und den Schaden, den du bekommst, um diesen Wert reduzieren. Das kannst du so oft machen, wie du aktuell einen Übungsbonus hast. Und zwar pro Long Rest. Das heißt, auf Level 1 hast du plus 2. Das heißt, du kannst zweimal am Tag deinen Schaden um einen D12 plus Konstitution reduzieren. Und das ist ziemlich gut. Außerdem sprichst du automatisch die Gemeinsprache und eine weitere Sprache deiner Wahl. Beziehungsweise in Absprache mit deinem DM deiner Wahl.
Super cool.
Genau. Also das Spannende ist eigentlich diese Schadensreduktion und die Kälteresistenz. Denn das sind zwei Sachen, die kommen bei vielen Abenteuern ganz gut und fallen tief ins Gewicht. Im Endeffekt ist es ein relativ defensives Volk und viel mehr gibt's rein regeltechnisch dazu eigentlich nicht zu sagen.
Genau. Hast du noch eine Frage, Aaron?
Ich glaube, ich bin wunschlos glücklich.
Das freut mich sehr. Dann habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, lieber Aaron, auf einer Skala von 1 bis 3 Wettkämpfen, die du gewinnen musst, um Stammeshäuptling zu werden, was gibst du den Goliaths?
Ich gebe ihnen 3 gewonnene Wettkämpfe, denn ich verliere nie.
Das ist ja Premium, aber damit bist du ziemlich d'accord mit den D&D-Spielern.
Nee, also ich würde ihnen, glaube ich, tatsächlich 3 geben in dem Fall, weil ich die Goliaths sehr, sehr spannend finde. Es ist bekannt, dass ich ja ganz großer Fan von den Menschen als Volk bin in D&D, was viele ein bisschen langweilig finden. Aber ich bin einfach so ein bisschen langweiliger Typ in der Hinsicht. Und die Goliaths, die sind noch nahe genug an den Menschen dran und gleichzeitig weit genug von ihnen entfernt, dass sie für mich genau die richtige Mischung aus interessant, aber noch am Boden geblieben genug sind, dass ich sie immer wieder faszinierend finde, wenn sie gespielt werden oder immer auf sie trifft.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, selber sind sie wahrscheinlich kein Volk, das ich spielen würde, aber ich mag es immer gern, wenn andere Spieler gut Goliaths spielen. Das finde ich immer ganz cool. Die meisten Spieler mögen die Goliaths auch ganz gerne und gerade durch Critical Role sind die natürlich super populär geworden, weil der Charakter in der ersten Season so beliebt war. Das war doch der mit dem Deck of Many Things, oder? Also ohne spoilern zu wollen.
Grog hieß der, der wurde ja gespielt von Travis Willingham, ganz bekannter Voice Actor. Ich habe Critical Role nie so wirklich verfolgt, ab und an mal so ein paar Clips gesehen, aber ich finde den sehr sympathisch.
Ja, ich habe mir immer Compilations angeguckt, als ich gerade angefangen habe mit D&D. Das hat so halb geholfen, weil man sich quasi gleich so mit der Creme de la Creme beschäftigt hat. Und das selber zu Hause natürlich schwierig ist nachzuahmen. Beziehungsweise man will es ja gar nicht nachahmen. Man will ja einfach nur Spaß haben beim Spiel. Aber daran erinnere ich mich auch noch. Genau.
Ja.
Aber das war's, glaube ich, für diese Woche wieder, Aaron.
Ja. Wie gesagt, ich bin auch noch nicht so ganz fit. Sorry dafür. Wenn ihr Spaß an der Folge hattet, dann lasst uns doch ein Review da. Schreibt uns, kommt zu uns ins Discord. Wir freuen uns immer, wenn neue Leute dazukommen. Inzwischen wird echt häufig gespielt, kommen viele One-Shots zusammen. Wir haben aktuell so ein kleines Adventsrätsel lösen bei uns. Da gibt es nichts zu gewinnen, ist mehr so zum Spaß. Aber falls ihr ein bisschen eure D&D-grauen Zellen anregen wollt, dann seid ihr da auch ganz richtig.
Genau, falls ihr keinen Adventskalender habt oder euer Schoki-Adventskalender euch langweilt. Ihr könnt auch noch die vergangenen Türchen nachspielen, weil wir das alles spoilerfrei gestaltet haben.
Genau.
So, aber dann war ich das halbwegs gesunde Marel.
Und ich bitte Aaron.
Gut, jetzt habe ich die Vergangenheitsform benutzt. Was ist denn los mit mir?
Bis bald.
Bis bald, tschüss.